Deutschlandfunk, das war der Tag.
Gipfel der Überraschung. Der französische Präsident Macron hatte schon vorab angekündigt, als Gastgeber des aktuellen G7-Gipfels vieles anders machen zu wollen. Und es stimmt, gestern ein spontanes Mittagessen mit Donald Trump, heute ein höchst umstrittener Überraschungsgast. Kurzfristig wurde Irans Außenminister Zarif nach Biarritz geladen. No comment, sagte dazu US-Präsident Donald Trump. Und Angela Merkel begrüßt diese Initiative der sogenannten E3, Frankreich, Großbritannien und Deutschland.
Wir sind unter den E3 sehr eng abgestimmt. Also es gibt da jetzt keine Geheimnisse darüber, was jetzt mit Herrn Zarif stattfindet. Ob das jetzt Weiterungen hat oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich finde es absolut richtig, jede Möglichkeit auszuloten.
Kanzlerin Angela Merkel über diesen überraschenden Haupttag in Biarritz berichten wir gleich. Außerdem fordern immer mehr brasilianische Bundesstaaten militärische Unterstützung im Kampf gegen die Waldbrände. Und in Hongkong war auch dieser heutige Tag von Gewalt geprägt. Ich bin Jonas Riese, herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Wer hat mit dem Überraschungsgast gesprochen und wer hat ihn überhaupt eingeladen? Noch wird spekuliert über die Umstände des unangekündigten Besuchs von Irans Außenminister Zarif auf dem G7-Gipfel in Biarritz. Hat der französische Gastgeber diese Einladung mit den USA abgestimmt oder nicht? Hier widersprechen sich beide Seiten momentan noch. Gesichert ist jedenfalls, dass Frankreichs Präsident Macron mit Zarif gesprochen hat, dass Zarif nun schon wieder abgereist ist und dass Donald Trump nicht besonders erfreut ist oder zumindest so tut. Jürgen König aus Biarritz.
Es war eine gelungene Überraschung. Gestern Abend sei die Entscheidung gefallen, hieß es aus dem Élysée. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian habe seinen iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif eingeladen, um Spannungen in der Iran-Frage abzubauen. Schon am Vormittag hatte die G7-Runde über den Atomstreit mit dem Iran beraten. Danach sagte Präsident Macron:
Cette discussion sur l'Iran, l'Iran a dégagé deux lignes de force communes.
Die Diskussion über den Iran hat zwei Gemeinsamkeiten ergeben. Erstens, kein G7-Mitglied will, dass der Iran jemals Atomwaffen besitzt. Zweitens, alle G7-Staaten wollen unbedingt die Stabilität und den Frieden in der Region bewahren und wollen entsprechend nichts tun, was das eine oder andere in Gefahr bringt. In diesem Rahmen haben wir unsere verschiedenen Initiativen diskutiert. Die G7-Gruppe ist ein informeller Zirkel. Sie kann niemandem ein Mandat zum Handeln geben. Das heißt, es wird weitere einzelne Initiativen geben, um diese beiden Ziele zu erreichen. Das ist es, was sehr wichtig ist.
Il y a des initiatives qui continueront d'être prises par les uns et les autres pour parvenir à ces deux objectifs. C'est ça qui est très important.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte dazu: Der von allen G7-Teilnehmern getragene Versuch, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Iran dazu zu bringen, den bestehenden Atomvertrag wieder einzuhalten, habe dazu geführt, das Gespräch mit dem Iran auf Außenministerebene zu suchen.
Das ist sozusagen ein Parallelereignis am gleichen Ort, aber keine G7-Bewegung. Und jetzt muss man schauen, ob die unmittelbare Überbringung des Gesprächsgangs gestern dann noch weitere Möglichkeiten sich ergeben, dass mit dem Iran gesprochen werden kann und vielleicht auch verhandelt werden kann.
Am Abend kam Präsident Macron mit Mohammad Zarif zusammen. Später hieß es, das Gespräch sei positiv verlaufen. Die iranische Seite hatte schon zuvor mitgeteilt, man werde sich nicht mit der amerikanischen Delegation treffen. Mit Spannung wird erwartet, wie US-Präsident Donald Trump auf diesen plötzlichen Besuch des iranischen Außenministers reagieren wird. Nicht zuletzt, weil Zarif von den USA auch persönlich mit Sanktionen belegt wurde. Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China wurde der amerikanische Präsident zur Deeskalation aufgefordert. Die Auswirkungen des Konflikts auf die Weltwirtschaft seien bedrohlich. Bekannt wurde, dass die USA und Japan sich über ein bilaterales Handelsabkommen geeinigt haben. Details wurden nicht bekannt. Ende September soll es unterschrieben werden. Zu den Bränden des Regenwaldes am Amazonas kündigte Präsident Macron technische und finanzielle Hilfe der G7-Staaten an. Man arbeite an einem internationalen Mechanismus, um den betroffenen Ländern schnell zu helfen. Bei der Frage der Wiederaufforstung der Regenwälder habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, so Macron. Es sei argumentiert worden, internationale Pläne dazu könnten die Souveränität der betroffenen Staaten verletzen. Er selbst habe aber dazu eine klare Haltung.
Respektant la souveraineté, on doit avoir un objectif de reforestation.
Indem wir die Souveränität der einzelnen Länder respektieren, bleibt doch das Ziel der Wiederaufforstung des Regenwalds. Denn das Thema Amazonien ist nicht nur für diese Länder, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft so wichtig, dass wir die Wiederaufforstung vorantreiben müssen. Die Stichworte heißen Biodiversität, Sauerstoff, Kampf gegen die Erderwärmung. Daran arbeiten wir jetzt. Wir suchen einen Mechanismus, um diesen Ländern effizient helfen zu können, mit diesen Ländern zusammen.
C'est un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir justement aider de manière plus efficace ces pays, mais avec eux.
Die Proteste von Globalisierungskritikern, Umweltverbänden und Nichtregierungsorganisationen wurden heute fortgesetzt und sie blieben friedlich.
Und im Zentrum dieses Gipfeltages standen auch eine Reihe afrikanischer Staaten. Ein weiterer Versuch Macrons, mit den Traditionen des G7-Kreises zu brechen. 5 afrikanische Staatschefs waren zu Gesprächen geladen, um vor allem die Situation in der Sahelzone in Afrika zu verbessern. Stefan Überbach mit konkreten Ergebnissen dazu.
Für die französischen Gastgeber ist das ein wichtiger Schritt. Schließlich hat Staatspräsident Macron den G7-Gipfel von Biarritz in erster Linie der Überwindung der globalen Ungleichheiten gewidmet und dazu auch Vertreter afrikanischer Staaten eingeladen. Konkret will Frankreich gemeinsam mit Deutschland und der Rückendeckung der G7, den 5 Ländern der sogenannten Sahelzone, Hilfe im Kampf gegen Terrorismus und Instabilität anbieten. In Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad im Süden der Sahara hatte es zuletzt viele Terrorattacken gegeben. In einigen Regionen verlieren die Regierungen zunehmend die Kontrolle. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Wir haben erhebliche Bemühungen, um die Entwicklung voranzubringen, aber gleichzeitig leider eine sich verschlechternde Sicherheitslage. Und wir wissen, Entwicklung ohne Sicherheit ist nicht möglich. Und deshalb müssen wir die Sicherheit stärken.
Schon heute unterstützen Deutschland und Frankreich die Sicherheitskräfte der 5 Sahelstaaten mit Ausbildern und Material. Das aber reicht nach Einschätzung der deutschen und der französischen Regierung nicht aus. Die betroffenen Länder müssten in der Lage sein, selbst für ihre Sicherheit sorgen zu können. Ende des Jahres sollen bei einer Konferenz die nächsten konkreten Schritte beschlossen werden.
Sei es Logistik, sei es Ausrüstung, sei es Ausbildung. Das werden wir sehen, aber wir müssen uns nach den Bedürfnissen dieser Länder richten.
Soweit Angela Merkel in Biarritz. Auf technische und finanzielle Mittel und Hilfe bei der Aufforstung des Amazonas-Regenwaldes haben sich die G7-Vertreter ebenfalls geeinigt. Wir haben es bereits gehört in dieser Sendung. In Brasilien selbst bekämpft nun auch das Militär die Feuer und soll dies nun auch noch stärker tun als bislang. Anne Herberg.
Angesichts der heftigen Waldbrände in Brasilien bitten immer mehr Bundesstaaten das Militär um Hilfe. Damit können die Soldaten nun in 7 Bundesstaaten bei den Löscharbeiten helfen und Brandstifter verfolgen. Zuvor hatte Präsident Jair Bolsonaro den Einsatz des Militärs im Inneren per Dekret erlaubt. Im gesamten Amazonasgebiet stünden rund 44.000 Soldaten zur Verfügung, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Der Einsatz startete im Bundesstaat Rondônia. Dort sind 2 Löschflugzeuge der Luftwaffe vom Typ Herkules im Einsatz. Die Maschinen können bis zu 12.000 Liter Wasser über den Brandherden abwerfen. Brasiliens Regierung hat zudem umgerechnet rund 8,2 Millionen Euro Notgelder für die Bekämpfung der Brände freigegeben. Auch in Bolivien bekämpfen die Behörden die dortigen Waldbrände von oben. Ein Löschflugzeug wurde am Sonntag den 2. Tag in Folge in den am schlimmsten betroffenen Gebieten eingesetzt. Starke Winde hatten das Feuer am Samstagabend erneut angefacht. Boliviens Präsident Evo Morales setzte unterdessen seinen Wahlkampf aus und akzeptierte internationale Hilfe für den Kampf gegen die Flammen. Demnach haben Argentinien, Peru, Paraguay, Chile und Spanien ihre Unterstützung angeboten. In Bolivien haben die Flammen bereits eine Fläche von nahezu 1 Million Hektar Wald verwüstet.
Soweit Informationen von Anna Herberg. Auch heute wieder sind in Hongkong tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Zentralregierung in Peking zu demonstrieren. Bereits gestern kam es zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei. Und auch heute wieder, die Polizei hat Tränengas und zum ersten Mal auch neue Wasserwerfer eingesetzt. Steffen Wurzel berichtet aus Hongkong.
Die Gewalt im Zuge der Proteste in Hongkong hat eine neue Stufe erreicht. Am Abend lieferten sich radikale Protestierer heftige Straßenschlachten mit der Polizei. Sie bewarfen die Einsatzkräfte mit Pflastersteinen und Brandsätzen. Einige Protestierer gingen mit Baseballschlägern direkt auf die Polizisten zu. Erstmals seit Beginn der Proteste Anfang Juni feuerte ein Polizist heute einen Warnschuss aus seiner Pistole ab, um die Protestierer zurückzuhalten. Auf einem Video einer Reporterin der South China Morning Post ist das zu sehen und zu hören. Die Hongkonger Polizei setzte heute auch zum ersten Mal Wasserwerfer ein gegen die Protestierer. Genauer gesagt gegen diejenigen, die im Anschluss an eine genehmigte und friedliche Demo im Stadtteil Tuen Wan Straßensperren errichtet hatten. Die Fronten sind verhärtet. Hongkongs Polizei wirft den radikalen Protestierern vor, für die Gewalteskalation verantwortlich zu sein. Die Anti-Regierungsdemonstranten wiederum werfen den Polizisten einen übermäßigen Einsatz von Gewalt vor. Sie verweisen etwa auf Videoaufnahmen von einer Demonstration gestern. Zu sehen ist, wie Polizisten einen festgenommenen Demonstranten an den Armen festhalten und über die Straße ziehen. Der Mann ist in dieser Situation offensichtlich wehrlos, er trägt keine Schuhe mehr und sein Oberkörper ist halb entblößt. Polizisten schleifen ihn über den Asphalt und schlagen mit Gummiknüppeln auf ihn ein. Trotz der Gewalt am Samstag und Sonntagabend, der große Teil der Anti-Regierungsproteste in Hongkong verlief auch dieses Wochenende wieder friedlich. Menschen aus allen Bevölkerungsschichten beteiligten sich mit verschiedenen Aktionen. So gab es heute einen kleinen Protestmarsch von Schriftstellern und Autoren. Sie marschierten durch den Hongkonger Stadtteil Central. Tammy Ho, die Präsidentin des Hongkonger Pen Clubs. Auch andere Berufsgruppen haben ja in den vergangenen Wochen Proteste organisiert. Jetzt waren wir der Meinung, auch Schriftsteller in Hongkong sollten etwas tun. Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam teilte am Wochenende mit, dass sie sich mit 19 Vertretern aus Politik und Wirtschaft getroffen habe, um über Auswege aus der politischen Krise zu beraten. Die Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post berichtet, dass zahlreiche Teilnehmer dieses Gesprächs Carrie Lam bei dem Gespräch aufgefordert haben, auf die Protestierer zuzugehen. Sie rieten Hongkongs Regierungschefin demnach, das umstrittene China-Auslieferungsgesetz vollständig zurückzunehmen. Auch forderten sie Carrie Lam dem Bericht zufolge auf, die Polizeigewalt bei den Protesten der vergangenen Wochen untersuchen zu lassen.
Wieder Proteste in Hongkong. Von dort war das Steffen Wurzel, 23 Uhr, 17 Minuten, der Deutschlandfunk mit der Tageszusammenfassung. Nächstes Thema. Es gibt Dinge, die lassen sich kaum mit Worten beschreiben, auch Jahre nachdem sie passiert sind, weil sie so schrecklich waren. Vor 75 Jahren haben deutsche Hitlersoldaten im toskanischen Dorf Vivizzano rund 400 Menschen brutal ermordet, aus Rache. Nicht das einzige deutsche Kriegsverbrechen in Italien, das sich in diesen Wochen jährt. Bundespräsident Steinmeier ist deshalb heute zum Gedenken in den Ort Vivizzano gefahren und hat besondere Worte für diese Gräueltaten gefunden, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Bereits die Wahl der Sprache war eine Geste. Frank-Walter Steinmeier sprach in Vivizzano nicht auf Deutsch, sondern auf Italienisch, der Sprache der Opfer, ihrer Angehörigen und Nachfahren. Mit Trauer verneige ich mich vor den Toten des Massakers von Vivizzano. Ich bitte sie um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben. Mehrere tausend Menschen verfolgten die Gedenkveranstaltung in der Gemeinde in der nördlichen Toskana. Mehrfach unterbrachen sie Steinmeiers Rede mit Beifall. Der Bundespräsident betonte, die Deutschen seien sich der Verantwortung bewusst, die sie tragen. Diese Verantwortung kenne keinen Schlussstrich, so Steinmeier. Gerade die jungen Menschen müssten wissen, was geschehen ist. Unsere Verantwortung ist es, eine gemeinsame Erinnerungskultur zu schaffen und das Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Für eine bessere Zukunft in einem geeinigten Europa. Das Massaker von Vivizzano zählt zu den blutigsten und brutalsten, die Truppen der deutschen Waffen-SS im Sommer 1944 auf ihrem Rückzug in der Toskana verübten. Mehr als 400 Menschen, die meisten von ihnen Frauen, Kinder und Alte, wurden in Vivizzano und seinen Ortsteilen ermordet, als Rache für Partisanenangriffe in der Region. Wer vergesse, sei anfälliger für Intoleranz und Gewalt, sagte der Bundespräsident und schlug einen Bogen zur aktuellen politischen Situation in Europa. Unser gemeinsames Europa gründet sich auf einem Versprechen. Nie wieder entfesselter Nationalismus, nie wieder Krieg auf unserem Kontinent.
My pure Rassismus.
Nie wieder Rassismus, Hetze und Gewalt. Daran müssen wir uns erinnern, gerade in Zeiten, in denen das Gift des Nationalismus wieder einsickert in Europa.
Infiltrase in Europa.
Nicht nur in Deutschland, auch in Italien ist Fivizzano als Ort eines der größten SS-Massaker im Land bislang nur wenigen Menschen bekannt. Mazzabotto, die Fossa Ardeatine und Sant'Anna di Stazzema sind die großen Symbolstätten zur Erinnerung an die Opfer der Nazi-Verbrechen in Italien. Ein Grund für die bislang geringe Aufmerksamkeit für Fivizzano: die Akten zu diesem Verbrechen lagerten, ähnlich wie im Fall Sant'Anna di Stazzema, über Jahrzehnte unentdeckt in einem Schrank in einem Militärgericht in Rom, dem sogenannten Schrank der Schande. Erst mit großer Verspätung begann in den 90er Jahren die juristische Aufarbeitung. Mehrere Dutzend ehemalige SS-Soldaten wurden in Italien in Abwesenheit verurteilt. In Deutschland kam es nie zu einem Schuldspruch. Marco Cesqui, der in einer Sondereinheit der Carabinieri zur Aufklärung des Verbrechens mitgearbeitet hat, zog am Rande der heutigen Gedenkveranstaltung eine aus juristischer Sicht bittere Bilanz. Kein deutscher Soldat hat seine Strafe verbüßt. Ihnen ist der Prozess gemacht worden, sie sind verurteilt worden. Dann ist das Ganze nach Deutschland weitergeleitet worden und dort ist nie etwas passiert. Auch Steinmeier räumte ein, Deutschland sei bei der Aufarbeitung des Massakers von Fivizzano seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Heute in der Gedenkveranstaltung in der Toskana war neben den Nachfahren der Opfer auch ein Angehöriger der Täter dabei. Udo Syrer, Sohn eines der SS-Soldaten, hat die Geschichte seines Vaters erforscht und engagiert sich seitdem gegen das Vergessen und für Versöhnung mit den Menschen in Fivizzano.
Ich wollte mich niemand aufdrängen, aber das Interesse kam von der Bevölkerung. Die haben mich dann gefragt und haben mir ihre Geschichten erzählt und mich eingeladen.
Wegen seiner Verdienste um die Erinnerungskultur und als Geste der Versöhnung ist Syrer, der Sohn eines Täters, 2015 von der Gemeinde Fivizzano zum Ehrenbürger ernannt worden.
23 Uhr gleich 22, wir gehen ins Inland. Morgen jährt sich der Tod von Daniel H. in Chemnitz. Er wurde beim dortigen Stadtfest erstochen. Die anschließenden politischen Auseinandersetzungen, die sind bekannt. An diesem Wochenende hat Chemnitz die Vergangenheit etwas eingeholt. Michael Langner.
Von Freitag bis heute fand in Chemnitz als Ersatz für das abgesagte Stadtfest erstmals ein Bürgerfest statt. Parallel dazu organisierte der Deutsche Gewerkschaftsbund ein Sommerfest, unter anderem mit Sängerin Annette Louisanne, und in der Konzertreihe am Kopp spielte die Rockband Donuts. Vor genau einem Jahr war ein 35-Jähriger am Rande des Stadtfestes erstochen worden. In der Folge hatte es Demonstrationen rechter Kräfte und fremdenfeindliche Übergriffe gegeben. Die Stadt sah die Marke Stadtfest so sehr beschädigt, dass sie die Feierlichkeiten abgesagt hatte. Eine Reihe von Bürgern hatten deshalb auf eigene Faust ihr Bürgerfest auf die Beine gestellt. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig lobte dieses Engagement als die stärkste Antwort auf die damaligen Ereignisse. Sie sei dankbar dafür, dass so viele Chemnitzer Bürger, Gastronomen und Veranstalter die Stadt mit in ihre Hände genommen hätten. Schätzungsweise etwa 700 Menschen demonstrierten am Abend beim Bündnis Pro Chemnitz gegen die Asylpolitik der Bundesregierung. In unmittelbarer Nähe gab es auch Gegenproteste mit ca. 200 Teilnehmern. Dazu hatten die Organisationen Chemnitz Nazifrei und Aufstehen gegen Rassismus aufgerufen. Die sächsische Landespolizei war mit einer Vielzahl von Beamten im Einsatz und erhielt nach Angaben einer Sprecherin Unterstützung von der Bundespolizei sowie von Beamten aus Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Soweit Michael Langner. Bei einem israelischen Angriff auf Ziele nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen mindestens 5 regierungstreue Kämpfer getötet worden sein. Tim Aßmann.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe Ziele südöstlich von Damaskus bombardiert, um einen Angriff auf Israel zu verhindern. In Syrien stationierte Einheiten der iranischen Quds-Brigaden und mit ihnen verbündete Milizen hätten geplant, Nordisrael mit Drohnen anzugreifen, erklärte ein israelischer Militärsprecher, und er ergänzte, mit Sprengstoff beladene Killerdrohnen hätten zum Einsatz kommen sollen, der Angriff habe kurz bevorgestanden. Israels Regierungschef Netanyahu betonte, der Iran genieße nirgendwo Immunität. Wenn jemand aufsteht, um dich zu töten, töte ihn zuerst, erklärte Netanyahu in einer Stellungnahme. Dass Israel in Syrien Ziele angreift, die es dem Iran zuordnet, ist bekannt, wird von der Regierung in Jerusalem aber nur selten offiziell bestätigt. Von syrischer Seite gab es keine detaillierten Informationen über die israelischen Angriffe der vergangenen Nacht und mögliche Schäden. Die syrische Armee teilte mit, mehrere israelische Geschosse seien von der Luftabwehr abgefangen worden, bevor sie ihre Ziele erreichten. Unterdessen melden Medien unter Berufung auf die libanesische Hisbollah-Miliz, eine israelische Drohne sei in Beirut abgestürzt und eine weitere über der Stadt explodiert. Die israelische Armee lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten aus dem Libanon ab.
Bei anhaltender Hitze und starken Winden sind in Griechenland am Wochenende Dutzende Brände ausgebrochen. Auf der Touristeninsel Samos mussten mehrere Hotels wegen starker Rauchbildung vorübergehend evakuiert werden. Christian Buttgereit.
Die Wasserpumpen leisten unermüdlich ihren Dienst, während der Wind die Feuer immer wieder anfacht. Stundenlang kämpften Feuerwehrleute und Freiwillige gestern gegen Waldbrände auf der griechischen Insel Samos. Der starke Wind und Temperaturen bis zu 35 Grad im Schatten machten den Brandbekämpfern Sorgen, obwohl die Feuer eigentlich nicht besonders groß waren. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden am Abend im Ferienort Phytagorio im Südosten von Samos 5 Hotels evakuiert. Ein Feuerwehrmann erklärte einem Reporter des griechischen Fernsehens: In diesem Moment ist die Situation außer Kontrolle. Wir haben Hotels evakuiert, damit keine Menschen Gefahren ausgesetzt sind. Wir bemühen uns mit allen Kräften aus der Luft und auf dem Boden die Lage unter Kontrolle zu bringen. Zudem holte die Küstenwache Dutzende Menschen von Stränden in der Umgebung mit Booten ab. Sie waren dort wegen des dichten Rauchs abgeschnitten. Etwa 1000 Urlauber wurden vorübergehend in Sporthallen untergebracht. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Bürgermeister von Samos, Christodoulos Sevastakis, dem griechischen Nachrichtensender Sky am Morgen sagte. Wir haben die Touristen aus den Hotels und von den Stränden geholt, weil wir Angst hatten. Es gab viel Wind und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind sie alle wieder zurück in ihren Unterkünften. Die Feuer kamen nicht ganz überraschend. Der Zivilschutz hatte für das Wochenende die zweithöchste Alarmstufe für Waldbrände ausgerufen. Den Griechen sitzt noch die Waldbrandkatastrophe vom vergangenen Jahr in den Knochen. Damals waren nahe der Hauptstadt Athen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Ursache damals waren das im Sommer verbotene Verbrennen von Gartenabfällen. Andere Brände werden durch herumliegende Glasscherben und Fahrlässigkeit wie etwa weggeworfene Zigarettenkippen ausgelöst.
Soweit Christian Buttgereit und jetzt ist Andreas Diehl bei mir im Studio mit der Presseschau.
Ja, Thema Nummer 1 ist der noch bis morgen dauernde G7-Gipfel. Die Entwicklung des G7-Formats ist besorgniserregend, findet die Stuttgarter Zeitung. Dafür ist vor allem Trumps Nationalismus verantwortlich. Er zerstört das System dadurch, dass er nicht auf eine gemeinsame Korrekturen negativer Begleiterscheinungen setzt, sondern mit Beleidigungen und Drohungen gegenüber langjährigen Partnern arbeitet. Die Nürnberger Nachrichten schreiben, auch wenn der direkte Dialog dem Austausch gehässiger Twitter-Meldungen vorzuziehen ist und es bei Konflikten keine bessere Alternative gibt als unermüdliche Diplomatie. Angesichts der mageren Resultate der vergangenen G7-Treffen drängt sich die Frage auf, ob diese Form noch zeitgemäß ist. Dagegen plädiert der Reutlinger Generalanzeiger für ein Festhalten an dem Format. Zum einen gibt es auch eine Zeit nach Trump, zum anderen wäre es eine Kapitulation. Die verbliebenen 6 Industrienationen müssen versuchen, auch ohne die Supermacht Amerika Absprachen zu treffen. Das stärkste Zeichen in dieser Richtung war die Einladung an den iranischen Außenminister. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht darin einen klugen Schachzug Frankreichs. Während Deutschland um sich selbst kreisend in Agonie zu versinken scheint, nutzt der französische Präsident das Treffen an der heimischen Atlantikküste geschickt, um Frankreich als europäische Führungsmacht zu inszenieren. Emmanuel Macron ist es dabei gleich mehrfach gelungen, Akzente zu setzen, so mit der überraschenden Einladung des iranischen Außenministers zum Treffen der mächtigsten Staatschefs der Welt. Das Straubinger Tagblatt greift einen anderen Aspekt heraus. Erfreulich ist, dass die G7 sich auf Hilfe für die Amazonas-Brandgebiete geeinigt haben, was keineswegs selbstverständlich ist. Schließlich sind Trump und Brasiliens Präsident Bolsonaro Brüder im Geiste, die wenig für Klima- und Umweltschutz übrig haben. Die Neue Osnabrücker Zeitung beschäftigt sich mit der Forderung der SPD nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Die Verzweiflung bei den Sozialdemokraten muss groß sein, wenn sie kurz vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg die Vermögenssteuer aus der Mottenkiste holen. Dabei weiß jeder, dass sie ein verfassungsrechtlich schwieriges und noch dazu extrem aufwendiges Instrument ist. Die Frankfurter Rundschau bemerkt, jetzt am Rande des Abgrunds besinnt sich die SPD auf dieses Symbolprojekt einer gerechten Umverteilung von Reichtum. Dass die Unternehmerverbände und die ihnen gewogenen Unionsparteien schon wieder protestieren, ist keine Überraschung. Aber das Argument, die Steuer, die es ja schon mal gab, würde eine schwächelnde Wirtschaft strangulieren, ist so alt wie unglaubwürdig. Die Augsburger Allgemeine meint, dass die SPD jetzt zur Unzeit laut nach neuen Steuern rufen muss, liegt daran, dass in den vergangenen Jahren unter ihrer Regierungsbeteiligung viele teure Wahlgeschenke gemacht wurden.
Der Blick in die Zeitung von morgen, heute schon mal mit Andreas Diehl. Danke für die Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht.